Der schwarze Zug kam bis zu unseren Füßen. Ich und mein Großvater Ahmed stiegen ein. Nach Anatolien. Im Zug habe ich wieder die Soldaten gesehen. Als der Abend kam, haben die Soldaten mich in einen Soldatenmantel gehüllt und auf das Gepäcknetz gelegt und mit einem Soldatengürtel festgeschnallt. Ich schaute durch die Netz wie ein Vogel. 3 Tage, 3 Nächte. Großvater und die Soldaten rauchten den Tabak, der wie sehr lange Mädchenhaare aussah. Soldaten sagten im Chor: Großvater, erzähle. Großvater sprach, und sein unrasierter Bart wuchs auf seinem Gesicht, und der Bart fing an, einen Teppich zu weben. Die Soldaten machten Feuer, um die Bilder des Teppichs zu sehen. Am Anfang des Teppichs schneite es auf den Bergen. Auf denen lief mein Großvater als ein sehr junger Mann mit einem sehr jungen Mädchen und mit vielen Tieren. Ein Pferd fällt und stirbt im Schnee und die Geier fliegen schreiend. Der junge Großvater zog seinen Pfeil und rief den Geiern zu: Geht, grüßt euren russischen Zar. Den Pfeil wird er eines Tages zwischen seinen Augen finden. Ach, ich muss das Land verlassen. Bluthunde, die Erde hat Ohren. Die wird für mich Rache am Zar nehmen. Auf dem Teppich lagen die sterbenden Tiere und zeichneten den Weg von Ahmed und der jungen Frau von Kaukasus bis nach Anatolien. Gold fließt aus der Hand des Großvaters und verwandelt sich zu Feldern in diese Stadt Malatya, voll mit Aprikosenbäumen. Dann verlor ich meinen Großvater im Teppich zwischen dem hochgewachsenen Getreide und Mais mit seinen 5 Frauen und Kindern. Dann sah ich ihn im Teppich wieder. Er fing an zu hinken, in den Flammen. Die Handgranaten fielen. Dann flatterte auf dem Teppich eine deutsche Fahne neben einer türkischen Fahne. Auf dem Teppich baute der Bismarck die Bagdadbahn bis zu den Ölfeldern durch die Türkei. Und beim Durchbauen sah Bismarck die Stadt Pergamon und fragte höflich den Sultan, der aus Angst vor einem Widerstand des Volkes immer mit schlecht sitzenden Anzügen herumlief, weil sein Schneider nur aus der Entfernung Maß nehmen dürfte. Bismarck fragte den Sultan höflich, ob er aus der Stadt Pergamon ein paar Steine als Andenken mit nach Deutschland nehmen dürfte. Der Sultan sagte: In meinem Reich gibt es so viele Steine, der Ketzer soll auch was davon haben. Bismarck schleppte alle Steine aus der Stadt Pergamon nach Berlin. Dann kam Bismarck wieder zum Teppich und brachte deutsche Eimer, mit denen er das Öl von Bagdad mit nach Hause schleppen wollte. Die Engländer und Franzosen und Italiener hörten es und kamen mit ihren eigenen Eimern in die Türkei. Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener kehrten ihre Eimer um, setzten die Eimer als Helme auf ihre Köpfe, zogen ihre Handgranaten und Waffen aus ihren Hosentaschen. Und in der Türkei fand der Öleimerkrieg statt. Der Großvater musste für die deutschen Eimer in den Krieg. Auf dem Teppich zwischen Flammen und brennenden Tieren und Menschen lief Großvater schreiend. Aus seiner Hüfte fließendes Blut färbte im Teppich ein Dreieck rot. Dann wurden große Flammen zu kleinen Flammen. Die Deutschen mussten raus. Ihre Eimer rollten sich mit ihnen bis nach Deutschland zurück. Die französischen, englischen, italienischen Eimer teilten sich das Land. Der Sultan saß nackt in seinem Palast mit 3 Eimern. Einen Tag wusch er sein Gesicht im französischen, am nächsten Tag wusch er sein Gesicht im englischen, dann im italienischen Eimer. Und sein Schneider durfte auch nicht mehr aus der Entfernung Maß nehmen. Jeden Tag, wenn er sich über den Eimer bückte, zeigten sich im Eimer alle Sultans, die von ihren eigenen Brüdern, Müttern, Vätern erdrosselt, erhängt, zerstückelt worden waren, und sie färbten die Eimer rosa. Dann kamen die Bauern in der Eimer, die Bauern, die von den Steuerbeamten des Sultans zum Hungern verurteilt worden waren, mit ihren Tierkadavern. Sultan machte die Augen fest zu, wusch sich, lief in seinem Zimmer auf Knien, legte sich nicht ins Bett, sondern unters Bett, und legte 2 große Diamanten über seine Augen und hörte, dass sich draußen die Pferde mit ihren Reitern sammelten. Am Kopf der Reiter auf dem Teppich ein sehr schöner Offizier. Haare blond, Wimpern blau. Die Soldaten im schwarzen Zug, die auf den Teppich schauten, standen plötzlich auf und begrüßten diesen Offizier. Der blauäugige Mann sagte vom Teppich: Soldaten, wie geht es euch? Die Soldaten im Zug sagten im Chor: Gut, mein Atatürk. Und blieben in Position stehen, rechte Hand vor ihrer Stirn, schauten auf den Teppich, den der Bart meines Großvaters weiterwebte. Der blauäugige Offizier lief mit vielen Männern, darunter mein Großvater und Frauen. Alle trugen auf ihren Schultern Äste aus Bäumen. Auf dem Teppich lief ein Wald und andere Wälder kamen entgegen. Aus den Bergen kamen die Banditen mit bis in die Sonne steigenden lockigen Haaren, olivenschwarzen Augen, mit ihren am ganzen Körper zitternden Pferden zu diesem blauäugigen Mann. Er nahm einen Ast und zeichnete auf der nassen Erde einen Kriegsplan gegen die Eimer und gegen den nackten Sultan, der mit zwei Diamanten auf seinen Augen unter seinem Bett lag. Die Pferde horchten mit ihrem ganzen Körper, der Wald ist ein stummer Zuhörer und jeder Baum tätowierte auf seinen Leib diesen Plan. Auf dem Teppich ritt ein staubbedeckter Reiter, kam an, sein Pferd fiel und starb. Ein Russe. Er schüttelte aus seinem Mantel und Mütze viele Waffen und Gold, sagte: Lenin und Genossen begrüßen euren antiimperialistischen Krieg. Die Banditen und mein Großvater gaben ihm einen Krug Wasser, er trank und ging. Der bewaffnete Wald setzte sich hin, betete und die Handgranaten gingen hoch. Der Sultan nahm die Diamanten von seinen Augen und verstopfte damit seine Ohren. Die französischen Eimer schrien: Au secours! Die englischen Eimer schrien: Help! Help! Ein schöner griechischer Offizier in Smyrna blieb in seinem Bett, sagte, er könnte nicht aufstehen, er hätte einen Körper aus Glas, der zerbrochen würde. Und die Eimer schwammen im Mittelmeer und im Ägäischen Meer Richtung Italien, England und Frankreich. Aus ihren Taschen fielen Shakespeare und Molière und Dante und winkten den gehenden Eimern. Der letzte Sultan warf sich hinter ihnen ins Wasser und schwamm weg und umarmte fest einen englischen Eimer. Am Ufer legte der Wald die Äste ab. Raus kamen Männer, Frauen, Greise. Sie sammelten im ganzen Land die Toten und begruben sie in der Sonne. Der Feind ist weg, sagten sie. Es lebe die Republik, sagten sie, die Männer im Frack und Melonenhüten. Religion und Staat sind getrennte Sachen, sagten sie, und warfen die arabische Schrift auch ins Meer und holten mit europäischen Flugzeugen die lateinische Schrift in das Land. Minarette ließen sie verfallen und zu europäischer Musik tanzten sie auf den Bällen. Einen Panama-Hut hielt der blauäugige Mann in der Hand, dann setzte er ihn auf. Die armen Männer im Land mussten auch nicht mehr Fes, sondern auch Hüte tragen. In einer Kleinstadt trugen alle Männer auf einmal europäische Damenhüte, alte Ladenhüte, die ein schlauer Kaufmann ihnen verkauft hatte. Der blauäugige Mann saß auf einem Stuhl, sagte so viele Sätze, Männer in schwarzen Melonenhüten nahmen Wörter aus seinen Sätzen und im Parlament warfen sie sich die Wörter gegenseitig als Schneebälle zu. Auf dem Teppich wachten die Dörfer auf, die im Krieg gestorbenen Söhne klopften an den Türen, ihre Äste auf ihren Schultern tragend. Ihre Mütter machten die Türen auf, die toten Söhne sagten: Mütter, es wird für euch einen sehr, sehr langen kalten Winter geben. Hier sind die Äste, sammelt sie, wärmt euch. Wenn die Wölfe bis an eure Türen kommen und mit vor Hunger glänzenden Augen in eure Augen schauen. Auf dem Teppich rauchten die kleinen Ofenrohre und hielten die Liebe zu den Söhnen hoch zum Himmel, wie das Stöhnen von den Müttern und mischten sich mit den Stimmen der vor Hunger heulenden Wölfe. Die Mütter sagten zu den Wölfen: Wir haben selber nichts. Also ich lasse das hier, weil das wird lange dauern, sonst... Teppich ist ein unvollendeter Teppich.